So, ich bin froh, hier in Deutschland zu sein und wurde wieder daran erinnert, was wahre Kälte ist. Freunde von mir und ich, wir waren letztens bei mir in der Wohnung und mir war kalt, tatsächlich, auf Hawaii. Und ich bin dann an den Herd gegangen, der Herd war gerade an und habe meine Hände gewärmt. Dann habe ich zu meinem Freund gesagt, hey, ihr müsst hier rüberkommen, es ist richtig warm hier. Und dann standen wir alle vier mit unseren Händen über dem Herd und haben unsere Hände gewärmt. Und da habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich erstmal nach, wie kalt es ist. Es war richtig kalt, 21 Grad. Da habe ich mir gedacht, ich bin verwöhnt. Genau. Aber ja, freue mich wieder, hier zu sein. Ja, ich würde gerne beten, bevor wir starten. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, Herr, für den Tag, den du gemacht hast, für diesen Moment, den du geschaffen hast, Herr, dafür, dass du uns alle zusammengebracht hast, dafür, dass du hier bist, Herr, dafür, dass du unser Alles bist, wie wir gerade gesungen haben, Herr. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich, Herr. Und dass dieser Tag ein Tag der Entscheidung sein mag, Herr. Ein Tag, wo wir einen Schritt weitergehen und sagen, Herr, du bist wirklich unser Alles. In Jesu Namen. Amen. So, ich möchte dich bitten, die Bibel aufzuschlagen. In Josua, Kapitel 24. Josua, Kapitel 24. Da ist ein Moment, wo Josua, wo die Kriege vorbei sind erstmal. Und Josua versammelt das ganze Volk. Und er versammelt es in dem Tal Sichem. Und es ist in Zentral-Israel. Es ist scheinbar ein wunderschönes und fruchtbares Tal zwischen dem Berg Ebal und im Norden und dem Berg Gerizim. Und das ist ein richtig schönes Tal, wo das ganze Volk sich versammelt und er zeigt, und also man sieht sozusagen die Pracht der Schöpfung. Und Josua bringt das ganze Volk zusammen und er erinnert das Volk daran, an das, was Gott für sie getan hat. Er erinnert sie an all das, was Gott für sie erobert hat, wie er vorangegangen ist, wie er ihnen immer wieder, für sie immer wieder der Fürsorger war. Selbst in Momenten, wo es hoffnungslos aussah, war er die Hoffnung. Und er sagt, und er sah das Volk und dadurch, dass es der Krieg vorbei war, ich weiß, das kennen wir aus unserem Leben oft selber, man wird gemütlich. Weil auf einmal ist man nicht mehr so, also man, es sieht nicht so aus, als wäre man so abhängig von Gott. Weil die Kämpfe vorbei sind. Und er sieht das Volk und sagt, und sieht, dass sie auf einmal anfangen, wieder falschen Göttern nachzulaufen. Er sieht auf einmal, dass Entscheidungen da sind, die nicht da sein sollten. Und da sagt er Folgendes im Vers 14. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treu und wahrhaftig und schafft die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und er sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und meine Frage ist, wie lautet deine Entscheidung? Wie lautet deine Entscheidung? Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und die wir werden vor dieser Entscheidung gestellt, und es ist nicht nur unsere Generation, sondern es geht über alle Generationen, alle vergangenen Generationen und die zukünftigen Generationen, sie werden alle vor dieser Entscheidung gestellt. Möchtest du, welchem Gott möchtest du dienen? Wie lautet unsere Entscheidung? Wem werden wir dienen? Und vielleicht ist jetzt die Frage im Raum, Ronaldo, wir haben ersten Advent. Ne? Mach mal, lass uns fröhliche Weihnachten singen. Aber das ist die eine Entscheidung, die unser komplettes Leben ausmacht. Es gibt nichts im ganzen Universum, das wichtiger ist. Es gibt nichts, das eine stärkere Kraft in unserem Leben hat, als diese eine Entscheidung in unserem Leben. Wollen wir dem Herrn mit unserem ganzen Herzen dienen? Ich fand es so schön, wir haben mit dem Lied aufgehört, wo wir sagen, du bist alles, Herr. Herr, du bist mein Alles. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber es ist sehr interessant, wenn in Gottesdiensten ist es oft so, dass Lobpreise und Botschaften so gut zusammenpassen, weil Gott oft eine Botschaft hat für seine Gemeinde. Und das Gute daran, das Gute, wenn Gott Dinge auferweckt, wenn Gott Dinge uns Dinge zeigt, die vielleicht nicht so schön sind, es ist nicht, weil Gott mit dem Finger auf etwas zeigt, sondern es ist, weil Gott uns näher zu ihm haben möchte. Er schiebt uns nicht weg, sondern er zieht uns zu seiner Nähe. Er gibt uns eine Möglichkeit, eine neue Entscheidung zu treffen. Er gibt uns Möglichkeit, etwas loszulassen, was in unserem Leben keinen Platz haben sollte. Und deshalb die Frage heute ist, was ist deine Entscheidung? Alexander der Große wurde mal gefragt, wie hast du die ganze Welt erobert? Seine Antwort war, ich schwankte nie, ich war nie unentschlossen. Und ich möchte dich heute herausfordern, für dein Leben voll entschlossen zu sein. Nicht nur eine leichte Entscheidung zu treffen, sondern voll entschlossen zu sein. Mit deinem ganzen Sein, mit allem, was du hast, mit all dem, was du denkst, einfach mit deinem ganzen Herzen bei Gott zu sein. In Jakobus Kapitel 1, Vers 6 bis 8. Jakobus 1, Vers 6 bis 8. Vers 6 bis 8. Da sagt er, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. Und ich möchte dich wirklich heute einladen, deshalb diese feste Entscheidung zu treffen, wirklich voll im Glauben zu sein und zu sagen, Gott, du bist mein Alles, mit meinem ganzen Herzen. In Lukas Kapitel 2, Vers 9. Und bevor wir es lesen, habe ich eine Frage. Ist der Herr dein Heiland? Und ich wurde letztens mit einer Frage konfrontiert, wo ich mir dachte, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mit jemandem Jüngerschaft gemacht und habe ein Buch genommen, das mir empfohlen wurde. Und die erste Frage, die uns gestellt wurde in diesem Buch, war, ist der Herr dein Heiland? Ja, er ist mein Heiland, deshalb machen wir Jüngerschaft. Die nächste Frage war, ist er auch dein Herr? Und die Frage ist viel schwieriger zu beantworten. Weil unseren Herrn als Heiland anzunehmen, und zu sagen, er ist mein Retter, weil ich an ihn glaube. Wir glauben an Jesus. Wir glauben daran, dass er gestorben und auferstanden ist. Und deshalb sind wir hier. Aber ist er der, der mein Leben bestimmt? Und da wird es ein bisschen härter. Ist er derjenige, der meine Träume bestimmt? Träume ich Gottes Träume für mein Leben oder träume ich meine eigenen Träume? Und in Lukas Kapitel 2, Vers 9, da kommen wir zur Weihnachtsgeschichte. Yay. So, 2 Vers 9. Und sie, ein Engel des Herrn, kam zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht. Seht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Heiland geboren, der Christus, der Herr ist. Und ich finde es so interessant, wir sehen hier, er sagt Heiland und Herr. Und meine Frage ist, welche Entscheidung hast du in deinem Leben getroffen? Heiland oder Heiland und Herr? Eine Freundin von mir, die hat irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht mehr, ob ich Jesus so liebe, wie ich es mir gedacht habe. Sie meinte, also sie ist eine Profisurferin und sie sagte, ich habe Angst davor gehabt oder in dem Moment hatte sie Angst davor. Sie meinte, ich habe Angst, dass der Herr mich nach Afrika schickt. Ich möchte nicht, dass er der Herr in meinem Leben ist. Ich möchte, dass er der Heiland in meinem Leben ist. Aber ich habe Angst vor seinen Entscheidungen. Ich glaube, dass wenn wir Angst vor seinen Entscheidungen haben, dann erstens kennen wir ihn nicht so gut. Weil es gibt niemanden, der uns mehr liebt als er. Aber die Frage steht immer noch offen. Ist er unser Heiland und unser Herr? Eine wunderschöne Geschichte. Plötzlich waren Engel da. Die größte, die herrlichste, die pompöste Ansage für einen König, die je gemacht wurde. Plötzlich war ein Engel da und die Herrlichkeit füllte alles. In dem Moment, ich wäre so gerne in dem Moment dabei gewesen. Das ist einer meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, ist diese Herrlichkeit, die füllt den Ort. Plötzlich waren Engel da. Ich sage immer meiner Cousine, der Christel, immer gesagt, dass ich ihr Engel bin. Und sie meint, wie kannst du mein Engel sein? Ich sage, ich bin immer plötzlich da, sie schreit und dann sage ich, hey, fürchte dich nicht, ich bin's, dein Cousin. Aber es sieht man oft in der Bibel, Engel sind plötzlich da und die Herrlichkeit, sie füllt und Leute, die fürchten sich. Und er sagt, fürchtet euch nicht, denn heute ist sowas Gutes wie euch widerfahren. Ich bringe euch, hier sagt er, seht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Heiland geboren. Der Heiland geboren, der Christus, der Herr. Und was hat diese Frage von Josua, mit dem Krieg, mit dem Ganzen zu tun? Ab dem Moment, wo Jesus auf die Welt kam, wurde uns eine Entscheidung offengelegt. Das ist das große Geschenk. Die Sünde, die da war, die uns belastet hat und die ein Herrscher über unser Leben war, ist nicht mehr da, wenn wir unsere Entscheidung für Jesus treffen. Das ist das Geschenk. Das ist das Geschenk, das uns offengelegt wurde und das wir annehmen können. Diese Tage habe ich eine Arbeit schreiben dürfen. Ich studiere noch auf Hawaii. Ich habe letztens mein Visum für USA erneuern dürfen. Und der mich interviewt hat, hat gemeint, studiert man wirklich auf Hawaii? Nein, wir studieren. Wir studieren auf Hawaii. Es gibt tatsächlich Unis, nicht nur Strand und Surfer. So, Philipper 2, Vers 5. Philipper 2, Vers 5. Da sagt er Folgendes. Und ich finde es so schön, wir lesen diesen Teil vielleicht oft und sehen, dass die Bibel, die sagt, was Jesus für uns getan hat und wir alles abgegeben hat und Menschengestalt angenommen hat. Aber ich glaube, oft vergessen wir, wie dieser Vers beginnt. Denn ihr sollt so gesinnt sein. Also das ist eine krasse Botschaft. Er sagt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Denn ihr sollt so gesinnt sein. Wenn wir das mit dem Gedanken, diese Verse lesen und dann erkennen, dass er hat alles, all die Herrlichkeit, all die Gottheit, all das, was ihn sozusagen definiert, er hat alles zur Seite gesagt, ich verzichte drauf. Die Herrlichkeit verlassen, hat sich selbst erniedrigt. Und meine Frage ist, wie ist unsere Gesinnung? Haben wir, wie er hier sagt, haben wir die gleiche Gesinnung die in Christus Jesus war? Ist er tatsächlich unser Alles? Wir sehen, dass Engel, die sind plötzlich da. Aber es gibt einen, der anklopft. Und die Frage ist, machen wir ihm die Tür auf? Lassen wir ihn unser Herr sein? Und die Frage ist, machen wir die Tür auf und lassen wir ihn rein? Lassen wir ihn rein und lassen wir ihn in alle Räume rein? Und die Frage ist auch, sieht man am Äußeren unseres Hauses, unseres Lebens, dass Christus der Herr dieses Hauses ist? Treffen wir diese gleiche Entscheidung wie Josua, der gesagt hat, ich aber und mein Haus. Und eine Sache, die schade ist, heutzutage sagen wir, dass mein Glaube ist etwas Persönliches. Und es ist etwas Persönliches. Nur das Problem wird, wenn wir es zu etwas Privatem machen. Und wir es verstecken. Es ist unsere persönliche Entscheidung, aber es sollte nie privat ausgelebt werden. Die Entscheidung für Gott. Ich finde es so schön, Josua, er sagte nicht, so ich und mein Haus, wir entscheiden uns und ich werde es einigen Leuten sagen, sondern er hat gesagt, ich rufe das ganze Volk zusammen. Ich möchte vor dem ganzen Volk stehen und ich möchte, dass sie wissen, welche Entscheidung ich getroffen habe. Wer der Herr in meinem Leben ist. Er hat gesagt, ich aber und mein Haus. Ihr dürft eure persönliche Entscheidung treffen, aber ich möchte ein öffentliches Bekenntnis machen. Ich aber und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Ich habe letztens einen Spruch gehört, der hat mich richtig getroffen. Er sagt, warum lebst du dein Leben für Jesus privat, wenn er für dich in aller Öffentlichkeit gestorben ist? Warum verstecken wir es, für ihn zu leben, wenn so ein schamvoller Tod, für ihn war es nicht zu viel, öffentlich allen zu zeigen, ich sterbe für dich. Ich leide für dich. Ich werde verspottet für dich. Warum halten wir es privat? Ist eine krasse Frage. Hm? Ist mein Leben persönlich? Ist es meine persönliche Entscheidung oder ist es auch eine private Entscheidung? Sieht man an meinem Leben, dass ich dem Herrn diene? Und ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich gern durchgehen würde. Wen verehren wir wirklich? Wen verehren wir wirklich? Die Lieder, die wir singen, wenn wir das alles ausleben würden, was wir singen, Mann, das wäre, unser Leben wäre unglaublich. Wir würden so viel mit Gott erleben. Wen verehren wir wirklich? Wissen wir mehr über Taylor Swift und Harry Styles und Ariana Grande und Justin Bieber als über unseren Herrn? Es gibt noch andere Namen, die ich nennen könnte. Also so ist es nicht.
Oh, Glorias, gleich geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte dich nur ganz herzlich einladen zu unserem Frühgebet. Wir sind im 20. Jahr, wo wir ununterbrochen 6 Uhr morgens uns versammeln im Haus des Herrn, um gemeinsam zu beten. Und Gott hat uns wunderbar geführt, hat uns viel Segnungen, vieles haben wir mit Gott erlebt und danken Gott dafür und laden dich ganz herzlich ein. Sei ganz herzlich willkommen jeden Morgen 6 Uhr hier in der CBG. Der Herr segne dich und weiter mit der Predigt.
Kennen wir diese Persönlichkeiten, kennen wir berühmte Leute, kennen wir unsere Fußballmannschaft besser als unseren Herrn? Können wir einer Frau oder können wir einem Mann natürlich auch das Abseits besser erklären, als jemandem das Evangelium zu erklären? Wenn das der Fall ist, dann sollten wir uns vielleicht nochmal mit dem Evangelium beschäftigen, um fähig zu sein, anderen Leuten auch Fragen zu beantworten. Warum musste Jesus für mein Leben sterben? Du komm zu uns in die Gemeinde und sprich mit dem Pastor. Eine Sache, die wir oft missverstehen, ist, dass Pastoren nicht da sind, um jedem die Frage zu beantworten. Sondern Pastoren sind da, um uns auszurüsten, damit wir das tun können. Lassen wir uns hier in der Gemeinde ausrüsten, um fähig zu sein, draußen die Missionare zu sein. Wen verehren wir mehr? Was können wir besser erklären? Wie gut können wir biblische Fragen beantworten? Wie gut kennen wir uns mit dem Wort Gottes aus? Die nächste Frage ist, was ist mir wirklich wichtig? Mein Recht? Das, was ich tun, das, was mir zusteht? Ich habe letztens, saß ich im Café, wir haben Café neben unserem Laden. Und mein Angestellter ruft mich an und sagt, Ronaldo, ich war gerade mit jemand anders beschäftigt. Und wo er das gesagt hat, wusste ich sofort, was passiert ist. Irgendjemand hat irgendwas in unserem Laden geklaut. Da habe ich gesagt, okay, was hat die Person geklaut? Und dann sagt er, ein Skateboard. Und das war so ein Surfskate, das war so ein teureres Skateboard. Und da habe ich gesagt, okay, wo ist er langgelaufen? Also ich habe gleich meinen Laptop geschlossen, war gerade dabei zu arbeiten, alles liegen gelassen, aus der Tür raus. Er war an der anderen Tür und er sagt, er ist da langgelaufen. Und dann bin ich ihm hinterhergelaufen und sah ihn erstmal nicht. Und er hat gemeint, er ist abgebogen und ich hatte meine AirPods drin und er hat mich dann sozusagen, war so wie ein GPS, er ist da abgebogen und so weiter. Und dann irgendwann mal sehe ich ihn und er hat sein eigenes Skateboard und fährt damit und hat unser Skateboard in seinen Armen, ne, und richtig schnell unterwegs. Und ich sehe ihn und fange an zu laufen, er schaut hinter, er sieht mich und ich tue dann so, als würde ich irgendwo anders hin wollen, aber es trotzdem eilig habe und bin dann eine Abkürzung gelaufen und ich wusste ganz genau, dass wenn er links abbiegt, was er höchstwahrscheinlich tun würde, würden wir uns wieder treffen. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass wir uns wieder getroffen sind und er hat mich wieder gesehen und ich habe wieder so getan, als würde ich ihn nicht wollen, sondern irgendwas hinter ihm und bin dann ganz nah an ihn dran gekommen und wo er hier so nah dran war, dann springe ich zu ihm rüber, schiebe ihn weg und nimm mein Skateboard und sage, das ist meins. Und er hat gesagt, und du schau, dass du nie wieder in meinen Laden kommst. Er war sauer. Ich habe mir gedacht, yes, ich habe es zurückerobert. Und ich bin zurück ins Café und ein paar Leute haben es mitbekommen und dann sagen sie, hier kommt der Held. Und ich dachte mir, yeah, hier kommt der Held. Und in dem Moment war es, als hätte Gott gesagt, wirklich, bist du ein Held? Was war dir wichtiger? Dieser Mann oder dein Recht auf dein Skateboard? Und es hat mich mega getroffen. Ich muss zugeben, ich habe zwei Lektionen daraus gelernt. Ich muss wieder mehr Sport machen, weil ich war mega aus der Puste. Und ich habe wieder angefangen zu laufen. Ich bin noch nicht ganz da, aber es läuft schon besser. Aber ich habe auch, also Gott hat mich so krass darauf angesprochen, hat gesagt, hast du einen Moment an die Seele dieses Mannes gedacht? Hast du einen Moment daran gedacht, dass es vielleicht einen Grund gibt, weshalb er klaut? Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die, oder es gibt extrem wenige, wollen wir es so sagen, die ein richtig gutes Leben, denen ein richtig gutes Leben geboten wird, aber sie sich entscheiden, jeden Tag irgendwas Kleines zu klauen. Es muss einen Grund geben, weshalb sie so leben. Es muss irgendwas passiert sein im Leben dieser Leute, damit sie so handeln. Haben wir Mitleid mit diesen Leuten? Wie in Matthäus Kapitel 9 gibt es so einen schönen Vers, das ist der letzte Vers im Kapitel 9, da sagt er, und der Herr war innerlich berührt, weil er sah die Menschenmenge wie Schafe ohne Hirten. Und werden wir noch innerlich bewegt? Oder ist mein Recht mir viel wichtiger? Oder ist mir wichtig, was andere Leute von mir denken? Menschenfurcht. Was aber wenn? Und was wenn dieser mich nicht mehr mag, wenn ich so und so bin? Und diese ganzen Gedanken gehen die ganze Zeit durch. Und was ist, wenn ich das Falsche anhabe? Und was ist, wenn ich falsch handle? Ich habe einmal jemanden sagen hören, der hat gesagt, wenn du nicht 100% du bist vor jemandem, wirst du nie 100% geliebt werden. Oder dich nie 100% geliebt fühlen. Weil Leute dich nicht 100% kennen. Und Menschenfurcht führt dazu, dass wir Dinge in unserem Leben verstecken. Und oft ist das Evangelium eines der ersten Dinge. Ich finde es so schön, der Apostel Paulus schreibt auch wieder im Philipperbrief, im Kapitel 3, Vers 7. Der Philipperbrief ist ein wunderschöner Brief, weil wenn man die ganze Geschichte dahinter kennt, es ist der Ort gewesen, wo Paulus und Silas an einen ruhigen Ort gehen wollten und von dieser Frau belästigt wurden die ganze Zeit. Und die hat geschrien, die sind Diener Gottes. Und sie dann befreit wurden, dann wurden sie ausgepeitscht, dann kamen sie ins Gefängnis. Und im Gefängnis haben sie trotz der Wunden und dem Ort, wo sie waren, haben sie Gott angebetet. Auf einmal kam ein Erdbeben, die Türen wurden geöffnet, was viele von uns als ein Zeichen Gottes sehen würden und sagen würden, nichts wie weg. Und Paulus blieb drin und hat gesagt, nee, und zum Wächter, der sich selber umbringen wollte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Und wenn man diese Hintergeschichte von ihm kennt, und da sieht man, dass also auch Leute sich bekehrt haben, ganze Familien zum Glauben kamen, wenn man den Hintergrund kennt, dann weiß man auch, zu wem er spricht. Und er sagt Folgendes hier, er sagt im Vers 7, erstmal erklärt er und sagt, hey, wenn es Leute gibt, die meinen, dass was sie erobert haben in ihrem Leben, was sie erreicht haben in ihrem Leben, gut ist, dann möchte ich kurz mal aufzählen, was ich auch erreicht habe. Aber ich möchte euch was sagen, dass all das, was ich erreicht habe, all das, was ich war, von dem mit dem ich Jüngerschaft gemacht habe, es war einer der größten jüdischen Leiter, von denen er angeleitet wurde. Also er hat so viel vorzeigen können. Und er sagt Folgendes, er sagt, nachdem er alles gezeigt hat, was er vorzeigen könnte, sagt er, aber was mir Gewinn war, das alles, was ich in meinem Leben erobert, wofür ich so hart gearbeitet habe, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden, wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn, für den ich alles verloren habe, und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und die Bibel, die Übersetzer sind meistens sehr nett hier, also das Wort, das er für Dreck nimmt, ist so eins der, würde ich mal sagen, dreckigsten Worte für Dreck, die du hernimmst. Also er sagt wirklich, das ist Abfall, das ist Müll, das ist das, was du dir als dreckig und stinkend vorstellen kannst, das ist es, was er da meint. Er sagt, alles, was ich für Gewinn hielt, all das, was für mich damals so wichtig war, dieses Erreichen, vielleicht berühmt zu werden, vielleicht in meiner Karriere groß zu sein oder all das, was ich an Besitz haben möchte, all das für mich ist heute Dreck. Ich möchte Christus in meinem Leben gewinnen. Und die nächste Frage ist, worin liegt meine Freude? Dieser Brief, der Philipperbrief, wird als der Brief der Freude, Epistle of Joy, ist sie bekannt. Also er spricht sehr viel von Freude und die Freude am Herrn und seid aller Zeit voller Freude. Und er sagt immer wieder, es fängt sogar im Vers 3 sagt er, im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Und er sagt immer wieder, es geht immer wieder um diese Freude am Herrn. Wo er aber den Brief schreibt, da sitzt er im Gefängnis in Rom zu Zeiten Neros. Das sind keine freudigen Zeiten für einen Christen. Wenn man nach außen hinschaut, dann gibt es keinen Grund, glücklich zu sein oder voller Freude zu sein. Aber er sagt, meine Freude ist, dass ich den Herrn gewinne. Meine Freude ist im Herrn. Ich meine, wir kennen das, ne? Die Freude am Herrn ist unsere. Amen. Der Gottesdienst ist noch nicht vorbei. Wir machen erstmal weiter. Nicht, dass ihr schon mal aufsteht. Aber worin liegt meine Freude? Oder wo glauben wir, dass unsere Freude voll sein wird? Wo werde ich mich erfüllt fühlen? Ist es, wenn ich das Auto fahre, das Auto meiner Träume? Es gibt so viele berühmte und reiche Leute, die immer wieder sagen, und dann habe ich das erreicht. Es gibt tatsächlich einen Profisurfer, der danach zum Glauben kann, weil er gesagt hat, er hat einer der wichtigsten Meisterschaften hat er gewonnen. Und da stand er auf dem Podium und hat gesagt, und das war's. Das ist einer der gefährlichsten Wellen der Welt, wenn nicht die gefährlichste Welle der Welt. Und hat die Meisterschaft gewonnen und dann stand er auf dem Podium und einige Leute sind dann weggegangen, weil es angefangen hat zu regnen. Und er stand mit dem Pokal in seiner Hand und sagt, echt, das war's? So leer? Das, was mich füllen sollte, fühlt sich so leer an? Und die Frage ist, worin liegt deine Freude? Die Freude am Herrn. Wenn wir verstehen, was das bedeutet, die Freude an dem, was er für uns getan hat, die Freude an dem, wer wir in ihm sind, die Freude an dem, dass er uns seine Kinder nennt, die Freude daran, dass wir ewiges Leben haben, die Freude daran, dass wir Himmelsbürger sind, die Freude daran, dass wir Frieden haben in unserem Leben. Ich sage immer wieder Leuten, wer ist reicher? Wer ist reicher? Ein Millionär, ein Milliardär, der am Abend voller Sorgen nicht einschlafen kann und Medizin einnehmen muss? Oder ich, wie mich hinlege am Abend voller Frieden und weiß, dass Gott alles in seiner Hand hat? Ernsthaft, wer ist reicher? Wenn dir so viel Geld kein Frieden geben kann, aber der Herr dir diesen Frieden geben kann, wo du weißt, dass selbst im Sturm er ist mit dir. Es gibt dieses Lied auf Portugiesisch, da sagt er, ich weiß, dass wenn sich das Meer sich nicht vor mir öffnet, dann wird der Herr mich übers Wasser laufen lassen. Und wir sehen in der Bibel, dass das die Wahrheit ist. Wir wissen, dass unser Gott das tun kann. Worin liegt unsere Freude? Die Bibel sagt auch, freut euch alle Zeit. Und wie gesagt, uns über Dinge freuen ist normal. Also wenn wir was geschenkt bekommen oder eine Beförderung bekommen und uns darüber freuen, das ist nicht falsch. Aber was ist die Grundlage meiner Freude? Worin ist meine Freude geankert? Woraus schöpfe ich meine Freude? Und die nächste Frage wäre, was bewegt meine Gedanken? Was bewegt meine Gedanken? Und ich glaube, heutzutage sind wir so herausgefordert, weil wir mit Smartphones so schnell abgelenkt werden können. Und selbst manchmal in Gottesdiensten kurz mal auf Instagram schauen. Was bewegt meine Gedanken? Was ist es, woran ich denke? Was ist es, womit sich meine Gedanken täglich beschäftigen? Was ist es, worüber ich mir Sorgen mache? Was bewegt meine Gedanken? Vielleicht hast du dich auch auf irgendeine Sucht eingelassen, die durchgehend deine Gedanken bewegt, wo du sagst, ich brauche das, um mal wieder einen kurzen Freudenanstoß zu haben. Was bewegt deine Gedanken? Bist du frei? Worüber freust du dich? Was ist es, das dich beschäftigt? Wenn wir singen, Herr, du bist mein Alles. Wir sehen nicht, Gott, Herr, du bist fast, du bist 80%. Was ja nicht wenig ist, Herr. Aber die Bibel ruft uns auf, uns komplett hinzugeben, so wie er sich, wie wir gerade gelesen haben, komplett hingegeben hat. Was hat meine Aufmerksamkeit? Und das sind Fragen, die uns vielleicht über die Woche beschäftigen können oder wo wir uns selber prüfen können. Und wie gesagt, es ist nicht, um hier schwer rauszugehen und geladen rauszugehen, sondern es soll eine Einladung sein, um uns dem Herrn ganz hinzugeben. Es ist nicht mit dem Finger auf irgendetwas zeigen, sondern es ist wirklich eine Einladung. Der Herr, er lädt ein. Er ist zu uns gekommen. Er hat den ersten Schritt gemacht und sagt, komm, hoppa, fast, was bin ich rübergekommen? Er sagt, komm. Die Frage ist, hören wir auf diese Einladung? Matthäus 13, Vers 15 sagt, denn das Herz dieses Volkes ist stumpf geworden. Die Ohren sind schwerhörig geworden und die Augen haben sie geschlossen, damit sie mit den Augen nicht sehen und mit den Ohren nicht hören und mit dem Herzen nicht Verständnis gelangen und sie sich nicht bekehren, dass ich sie heilen könnte. Denn das Herz meines Volkes ist stumpf geworden. Und ich habe bei uns im Laden haben wir eine Schere. Und irgendwann mal, ich habe mich immer beschwert, dass sie nicht das schneidet, was sie schneiden möchte. Kennt ihr diese Scheren, die eher Sachen verbiegen, als dass sie schneiden? Genau. Und irgendwann mal hat eine Kundin zu mir gesagt, du hast eine Küchenschere gekauft. Das ist dafür da, Fleisch zu schneiden und nicht irgendwelche Fäden abzuschneiden. Dann sage ich, okay, jetzt verstehe ich, warum jedes Mal, wenn ich Fäden schneiden möchte, dann kennt ihr das, wenn es immer so ein bisschen vom Faden und der Kunde ist schon voll geduldig und du sagst, ich hab's gleich. Oder kennt ihr Pizzaschneider? Diese Pizzarollen, ja? Es gibt welche, das sind richtig gute, schneiden durch und dann gibt es welche, die verschieben die Salami immer. Kennt ihr das? Und meine Frage ist, möchtest du richtig scharf sein oder möchtest du Salami verschieben? Er sagt hier, denn das Herz dieses Volkes ist stumpf geworden. Wofür gebrauchen wir unsere Augen? Wofür geben wir unser Gehör? Was lassen wir in unsere Herzen zu? Und Dinge werden dann stumpf, Messer werden dann stumpf, wenn wir sie fürs Falsche gebrauchen. Dann werden sie stumpf. Und meine Frage ist, wofür gebrauchst du das, was Gott in deinem Leben gegeben hat? Womit beschäftigst du dich in deinem Leben? Was beschäftigt deine Gedanken? Selbst jetzt im Gottesdienst, wie gerne wärst du vielleicht woanders? Oder wie gerne wärst du vielleicht gerade an deinem Smartphone oder im Instagram? Oder wie gerne, oder vielleicht bist du mit deinen Gedanken hier? Bist du mit deinen Gedanken beim Herrn? Ich möchte dich heute einladen. Also diese Predigt soll dazu sein, dich einzuladen, dich wieder voll auf den Herrn zuzulassen. Voll auf den Herrn einzulassen. Und zu sagen, ich möchte diese Beziehung, ich möchte sie wieder starten. Ich möchte meine Beziehung mit dem Herrn, dass sie radikal ist. Ich habe heute während der Vorbereitung auch an die Jugend oft denken müssen. Und ich möchte euch eins sagen, wenn es eine Sache gibt, die ich in meinem Leben als Jugendlicher bereue, dann ist es, dass ich nicht radikal genug für Jesus gelebt habe. In der Schule, in meinen Freundschaften, dass ich nicht diese feste Entscheidung getroffen habe, so wie ich es hätte entscheiden können. Ich habe für Jesus gelebt, aber gib dich dem Herrn ganz hin. Da gibt es keine Reue danach. Lasst Leute wissen, an wen ihr glaubt. Und das gilt für alle. Unsere Herzen müssen regelmäßig geschärft werden. Und es gibt eine Sache, und das finde ich so schön, dass die Bibel das erwähnt, spricht vom Herz, stumpfen Herzen, aber spricht auch von einem Schwert, das schärfer ist, oder von etwas, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. So steht es in Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Und da sagt er, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich habe mir letztens darüber Gedanken gemacht, dass das wahrscheinlich der Grund oder einer der Gründe ist, weshalb das Wort Gottes manchmal selbst, es kann unangenehm werden, wenn wir es lesen. Weil es scharf ist, weil es uns auf Dinge hinweist, weil es uns einen Spiegel vor unser Gesicht hält und sagt, so siehst du gerade aus. Ich finde es so schön, wie er hier sagt, was trennt es? Es dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter unserer Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und deshalb, ich möchte dich einladen, dich auf dem Herrn einzulassen und nicht nur sagen, ja, ich möchte mich auf den Herrn einlassen, aber fang wieder an, dich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Lass das Wort Gottes der Einfluss in deinem Leben sein. Wir werden beeinflusst von so vielen Dingen in unserem Leben heutzutage. Aber lass das Wort Gottes der eine Einfluss in deinem Leben sein. Der sein, der bestimmt, was für Werte wir in unserem Leben haben. Wisst ihr, da werden draußen in der Schule, in unserer Arbeit, heutzutage werden so viele Werte vertreten. So viele Werte. Lass die Bibel dir sagen, welchen Wert das Reich Gottes hat. Wir haben heute ein paar Mal drüber gesprochen. Pastor hat es erwähnt, dass unser Bürgerrecht ist im Himmel. Welche Werte hat der Himmel? Welche Werte hat das Reich Gottes? Lass die Bibel definieren, wie du denkst. Nicht Medien. Medien umgeben uns. Und deshalb ist es so wichtig. Dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ansonsten werden wir stumpf und fangen an, Lügen zuzuhören. Weil wir diesen Spiegel nicht mehr vor Augen haben, sehen wir nicht mehr, was gerade in unserem Leben passiert. Und deshalb lass dich auf das Wort Gottes ein. Beschäftige dich damit. Es ist wie mit einem neuen Freund. Am Anfang fällt es uns vielleicht schwer. Also man hat nicht so viele Themen, mit denen man reden kann. Je mehr man sich mit jemandem beschäftigt, desto mehr gemeinsame Themen hat man. Je mehr man mit jemandem erlebt, desto mehr kann man über Dinge lachen, die man gemeinsam hat. Jeder kennt es wahrscheinlich. Sobald man jemanden richtig gut kennt, da hat man diese Inside-Jokes und man kann sich stundenlang mit der Person unterhalten und man lacht immer wieder über den gleichen Witz, aber es ist immer noch lustig. Und so möchte ich dich auch einladen mit dem Herrn. Also sagst, ja, aber mir fällt es schwer, eine Stunde zu beten. Bete 5 Minuten. Und beim nächsten Mal betest du vielleicht 10. Unterhalte dich mit dem Herrn und es soll keine Last sein, sondern wir dürfen uns, die Bibel sagt, wir gehen in den Thronsaal. Wir haben dieses Privileg, uns vor dem Herrn zu kommen, vor unserem Vater und unser komplettes Herz auszuschütten. Wir haben dieses Privileg. Und ich möchte dich einladen, wirklich diese Entscheidung heute zu treffen. Zurück zum ersten Vers, den wir gelesen haben. Was ist unsere Entscheidung heute? Wie Josua sagte, ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Welche Entscheidung treffe ich heute? Eine Sache, die du tun könntest, hör dir den Brief Philipper an. Die Bibel-App kann sich jeder downloaden, ist übrigens die meist downgeloadete App weltweit. Und man kann immer wieder drauf drücken und sagen, nur Play. Und ganz ehrlich, der Philipper-Brief, ich habe es mal nachgeschaut, es ist, als würden wir 4 Lieder im Radio hören. Die gleiche Zeit, in der wir 4 Lieder im Radio hören, können wir Philipperbrief anhören. Hör ihn dir diese Woche mal an. Ist ein richtig schöner Brief an die Gemeinde Gottes. Entscheide dich, dich wieder aufs Wort Gottes einzulassen, auf den Herrn einzulassen. Stell dir diese Fragen, die wir heute gestellt haben. Was bewegt deine Gedanken? Worin liegt meine Freude? Was ist mir wirklich wichtig? Und wen verehre ich wirklich? würde gerne mit einem Gebet beenden und möchte dich wirklich einladen. Triff heute eine Entscheidung. Ich weiß, wir sind auch eine Generation, die gerne sagt, ich mach's morgen. Aber mach es jetzt, nicht einmal später, sondern mach es jetzt. Triff diese Entscheidung jetzt und sag, Herr, ich möchte mich dir ganz hingeben. Herr, ich möchte zurückkommen. Herr, ich möchte diese Beziehung wieder haben, die ich damals mit dir hatte. Herr, schenk mir einen neuen Durst. Herr, fülle mich mit deinem Geist. Herr, lass mich diese Freude haben, die Paulus im Gefängnis hatte. Wie kann jemand so eine Freude im Gefängnis haben? Wie kann jemand ausgepeitscht werden, fast sterben und im Gefängnis immer noch Lobpreislieder singen? Herr, führe mich zu dieser Freude. Führe mich zu dieser Liebe. Es gibt eine Sache, die er im Brief erwähnt. Er sagt, wisst ihr was? Das, was mir gerade passiert ist, ist richtig gut, weil all die Soldaten hier, die wissen von meiner Liebe zum Herrn, die wissen von meinem Glauben. Was für eine Liebe für den Herrn, was für eine Liebe fürs Evangelium. Herr, führ mich zurück. Ich aber und mein Haus, Herr, wir möchten dir dienen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für heute Abend, heute Nachmittag. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns einlädst, dafür, dass du uns rufst, Herr, dafür, dass du uns bei dir haben möchtest, dafür, dass du ein gutes Leben für uns hast, Herr, ein Leben voller Hoffnung, Herr. Wie gut ist es, dass wir in dir all das finden, was wir brauchen, Herr. Hoffnung, Herr, Annahme, Liebe, Herr, Wissen, dass unsere Zukunft in sicheren Händen ist. Wissen, dass in dir jede Angst verloren ist und wir in dir einfach geborgen sind, Herr. Wie dein Wort sagt, deine Liebe, sie treibt jede Angst aus, Herr. Bitte ich, Herr, an diesem Nachmittag, lass uns diese Entscheidung treffen und sagen, Herr, führ mich zurück, Herr, führ mich zu dir, Herr, lass mich näher zu dir kommen. Herr, lass meine Gedanken da sein, wo sie sein sollen, Herr. Lass mich dich wirklich verehren, Herr. Lass mich an dir wirklich Freude haben, Herr. Führ mich dahin. Herr, wir lieben dich. Und wir sagen Ja zu dir. Herr, es ist die beste Entscheidung, die wir treffen können. Danke, Herr. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. Amen.